Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immobilienradar. Heute dreht sich alles um das Thema Augen auf beim Grundstückskauf und worauf du wirklich achten solltest, bevor du dich entscheidest, ein Grundstück zu erwerben. Natürlich gilt das für den Eigentümer genauso, der ja sein Grundstück gut verkaufen möchte. Dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der aus der Praxis kommt und den Grundstücksmarkt kennt wie seine Westentasche. Silvio Röder ist bei mir von Falk Immobilien Erfurt, mein Kollege hier in Erfurt. Schön, dass du da bist, lieber Silvio.
Ja, hallo, liebe Elvira. Es ist mir wieder eine Freude.
Ja, du hast schon Übung hier mit dem Podcast. Wir haben schon eine Folge gemacht. Ich glaube, da ging es um Besichtigungen. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es ja eigentlich gleich einer der ersten Folgen. Aber wir sind beide in unserem täglichen Tun. Wir arbeiten ja in einem Team in Erfurt zusammen. Silvio arbeitet sehr erfolgreich bei Falk Immobilien als Makler. Sind wir auf die Idee gekommen, dass es doch immer wieder Fragen gibt, kleinere Probleme, Hinweise beim Grundstückskaufen. Haben uns überlegt, da machen wir jetzt mal eine Folge von. Wir haben 6 Punkte, die wir besprechen wollen. Alle können gespannt sein. Aber bevor ich auf unser Thema komme, was beim Grundstückskauf zu beachten ist, möchte ich doch ein bisschen in die Tiefe gehen. Silvio, warum habe ich gerade dich eingeladen mit dem Hintergrund, dass du dich über Grundstücke gut auskennst, zu Grundstücken gut auskennst? Und wie bist du eigentlich auf das Thema Grundstücke gekommen? Denn bei Falk warst du schon so ein Grundstücksexperte, als du vor wie vielen Jahren zu mir gekommen bist?
Ja, vor gut 2 Jahren habe ich jetzt bei Falk Immobilien angefangen. Stimmt. Und das Thema Grundstücke ist uns ja über den Weg gelaufen aus aktuellem Anlass. Wir haben ja selber gerade 2, 3 gute Grundstücke im Verkauf. Ja, bevor ich bei Falk angefangen habe, war ich 10 Jahre Hausverkäufer bei einer Fertighausfirma und dort war der Slogan, wir besorgen Ihnen das passende Grundstück zu Ihrem Haus.
Da verrätst du uns den Fertigteil, Häuser, Bauer?
Ja, Luxhaus aus Nürnberg oder in der Nähe von Nürnberg. Ja, sehr solider, ordentlicher Fertighausbauer und das Baukonzept finde ich nach wie vor ja, absolut zeitgemäß.
Nun bin ich froh, dass du bei uns als Makler bist, denn jetzt darfst du nicht nur Grundstücke verkaufen, sondern auch Bestandshäuser oder auch Neubauten. Ich verstehe das jetzt so, dass das bei Luxhaus so war, jemand kommt und möchte ein Haus bauen, aber hat noch gar kein Grundstück. Bist du dann losgelaufen und hast die Grundstücke gesucht oder wie hast du das gemacht?
Ja, also damit man überhaupt ein Haus bauen kann, braucht man natürlich das passende Grundstück. Die Finanzierung natürlich auch. Ja, natürlich haben die Bauherren in den gängigen Immobilienportalen selbst geschaut, aber zu der Zeit vor 10, 15 Jahren war es natürlich äußerst schwierig, ich sag mal, schöne Grundstücke in einer einigermaßen guten Lage und vor allem zu angemessenen Preisen zu bekommen. Ja, einfach durch meine Tätigkeit hat sich das so ergeben, dass wir auf der Suche nach Grundstücken dann doch über das ein oder andere möglicherweise bebaubare Grundstück gestolpert sind, da immer eruiert haben, was ist noch notwendig, damit es tatsächlich bebaut werden kann, also dass man dort eine Baugenehmigung bekommt. Ja, und wenn es denn so war, dass es bebaubar ist, dann habe ich das den Käufern empfohlen und dann war ja erstmal die Auswahl, okay, passt das, gefällt das und können sich die Bauherren auch tatsächlich vorstellen, ihr Haus dort zu bauen und dort zu leben.
Jetzt sagtest du vorhin, vor 10 Jahren war das schwieriger, ein Grundstück zu finden. Ist es heute leichter?
Nein, nicht unbedingt leichter. In den letzten 2 Jahren ist natürlich die Nachfrage, also einfach durch die Zinswende, der Neubau drastisch eingebrochen und damit natürlich auch die Nachfrage nach Grundstücken extrem zurückgegangen. Aber jetzt seit einem halben Jahr ist wieder vermehrt Nachfrage. Alle, die abgewartet haben, ich sag mal aufgrund der Unsicherheiten, die sind jetzt wieder am Start und suchen nach Grundstücken und dementsprechend ist die Nachfrage jetzt in den letzten Monaten tatsächlich wieder gestiegen und erfahrungsgemäß im Frühjahr ist auch mal eine gute Zeit, mit dem Bauen zu beginnen oder zumindest mit der Planung zu beginnen. Und deswegen ist in den letzten Monaten wieder die Nachfrage gestiegen und wir beschäftigen uns deswegen ja auch mit dem aktuellen Thema Grundstücke.
Also wir haben ja jetzt in deiner nunmehr Tätigkeit über 2 Jahre auch Grundstücke im Portfolio. Und ich stelle auch immer wieder fest, der Wille ist dann da. Schatz, wir bauen ein Haus.
Oh, so einfach ist es nicht.
Ja, genau, wir suchen ein Grundstück. Ich möchte jetzt auch unsere Hörer jetzt nicht irgendwie dumm machen, auf gar keinen Fall. Aber ich selber auch als Makler habe mehr Vorstellungen von einem Bestandshaus. Da gehe ich rein, da schließe ich auf, da sehe ich Fenster, da sehe ich Türen, da sehe ich ein Dach. Und auf dem Grundstück sehe ich eine platte Fläche oder vielleicht auch eine Hangfläche und habe dann auch so meine Fragen dazu für meine Käufer. Und da bin ich eigentlich immer froh, wenn ich dich dann fragen darf. Und da steigen wir mal ein. Es gibt 3 Arten von Baugrundstücken. Vielleicht kannst du uns die 3 Arten von Baugrundstücken nennen, mit denen wir ja dann auch weitermachen, um wovon auch abhängt, was darf ich denn überhaupt bauen oder nicht?
Ja, also die 3 Arten sind einfach als erstes mal das gängige oder übliche, eine Baulücke im Innenbereich, also in einer Ortschaft, noch ein freies Grundstück, was gegebenenfalls auch bis dato als Garten genutzt wurde etc. Als zweites.
Moment, darf ich dich noch fragen? Da sprechen wir von der Baulücke.
Ja, genau. Man nennt es klassisch Baulücke.
Also steht rechts ein Haus, links ein Haus, irgendwo ist eine Lücke, hinten oder vorne. Man geht von aus, hier kann ich noch ein Haus drauf bauen. Nach Paragraph 34 Baugesetzbuch.
Genau.
BauGB
genau.
Nennt
also
sich das.
Genau, innerorts richtet sich die Bebauung in aller Regel nach Paragraph 34 Baugesetzbuch. Das heißt also, das Bauvorhaben muss sich nach Art und Maßgabe in die umgebende Bebauung einfügen. Das ist ja auch eine relativ subjektive Einschätzung des Bauamtes, aber es gibt halt einfach gewisse Regeln. Und im Innenbereich richtet sich das einfach nach der vorhandenen Bebauung.
Also ich stehe da auch davor und denke, wunderbar, hier passt doch noch ein Haus hin, rechts ein Haus, links ein Haus. Aber so einfach ist es nicht. Aber kommen wir noch drauf. Zweite Art.
Die zweite Art ist ein Baugrundstück in einem neu erschlossenen oder neu entwickelten Baugebiet. In aller Regel ist das fertig parzelliert. Also dort sind die Grundstücksgrößen auf einem Plan verzeichnet, eindeutig erkennbar, die Straßenzuwegung. In aller Regel ist dann die Erschließung, also die Straße und Zufahrt auch schon da. Und man erwirbt eine fertige Baufläche. Und dort ist in einem Bebauungsplan genau definiert, wie ich bauen darf, also nach Größe, also Grundfläche, nach Höhe, Anzahl der Geschosse, bis hin zur Farbe der Dachziegeln, zur Einfriedung, also Zaun, Stellplätze. Also dort ist einfach alles klar definiert und ich muss überlegen, ob mein Haus in diese Regeln passt und ob ich mir vorstellen kann, mein Haus in so einem Baugebiet zu bauen, wo halt alle neu anfangen.
Das ist der sogenannte B-Plan.
Genau, ein B-Plan, ja, der einen Rechtskraftstempel hat.
Wonach wir uns richten müssen.
Genau, und dann habe ich als Bauherr sogar den Vorteil, dass das Bauanzeigeverfahren, also vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren in solchen Baugebieten gilt. Ich reiche meinen Bauantrag ein und wenn nach 4 Wochen keine Ablehnung kommt, also kein Einwand vom Bauamt, dann kann ich loslegen.
Also da habe ich mit dem Grundstück im Bebauungsplan, im B-Plan als Bauherr, eigentlich den Vorteil, dass so viel festgelegt wird, dass ich es mit der Baugenehmigung doch dann einfach habe, wenn mein Haus so in etwa mein Traum das Ganze so verwirklicht.
Ja, also wenn es den Vorgaben entspricht, ist es relativ einfach. Wenn ich besondere Vorstellungen habe, also wie mein Haus gestaltet sein soll, jetzt reden wir mal von Balkonen, Dachterrassen etc., dann muss ich natürlich genau nachlesen, ob das in dem Bebauungsplan zulässig ist. PV-Anlagen sind ja mittlerweile sogar vorgeschrieben. Gell? Früher war das auch immer ein Thema, ob das genehmigt wird wegen der Ansicht etc. Also auch Fassadenansichten. Dort ist einfach alles definiert und ich muss überlegen, okay, passt mein Haus auf diese Vorgaben? Ja, gefällt es mir einfach dort.
Aber so ein B-Plan existiert doch in den Städten und Dörfern sowieso. Ich kann ja nicht jetzt irgendwie sagen, ja, passt noch dahin. Dann mache ich mir jetzt, es geht ja auch schon mit der Dachfarbe los, ein schwarzes Dach, ein rotes Dach. Aber ich glaube, es hat sich auch ein bisschen gelockert.
Ja.
Vieles also, passt doch in den B-Plan, oder?
Ja, also Ja, die Rahmenbedingungen sind etwas lockerer geworden oder etwas offener, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren. Zum Beispiel Flachdach, Bauhausstil war lange Zeit fast nicht möglich in solchen Baugebieten. Mittlerweile ist fast nur noch das möglich, weil man einfach auch davon ausgeht, Dachbegrünung etc. Also das sind Entwässerung, ist auch so ein Thema immer in Baugebieten. Aber auf jeden Fall, ja, ist das Bauen in einem B-Plan-Gebiet relativ klar geregelt und damit auch einfach, wenn man sich an die Regeln hält.
Kommen da bestimmt auch nochmal drauf zurück, wenn es dann um die Genehmigung der Bauanträge geht. Das Dritte, wir haben ja gesagt, es gibt drei Arten von Baugrundstücken. Was ist das Dritte?
Ja, das Dritte sind eigentlich die schönsten Baugrundstücke, die am Ortsrand möglichst mit unverbaubarem Blick. Aber da gibt es gewisse Einschränkungen. Meistens ist das nicht mehr im bebauten Ortszusammenhang. Also sprich, es sind dann Grundstücke im Außenbereich.
Und dort Randgrundstück, würde ich
sagen. Randgrundstück, ja. Das Bauamt nennt es Außenbereich. Es gibt sogar einen Außenbereich im Innenbereich, aber das sind wieder Sonderfälle. Aber im Außenbereich ist es äußerst schwierig. Dort kann man entweder nur privilegierte Bauvorhaben, also Firma, Gewerbe, landwirtschaftliche Betriebe, solche Sachen, die bekommen dann eine Genehmigung. Oder ja, man kann natürlich solche Grundstücke, die bisher noch nicht im Innenbereich sind. Man kann die dem Innenbereich zuordnen. Dazu braucht man aber manchmal einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der dann speziell für ein, zwei Grundstücke am Ortsrand erstellt wird, was natürlich auch wieder Zeit in Anspruch nimmt und ja eine ganze Menge bürokratischer Hürden mit sich bringt.
Genau das wollte ich gerade sagen. Dieses Außenbereich Grundstück nach Paragraph 35, da muss ich mich immer noch mal konzentrieren, mit Sonderregeln. Das braucht wahrscheinlich ein sehr langes Genehmigungsverfahren im Gegensatz zu dem erstgenannten, die Baulücke. Sehe ich das richtig?
Ja, absolut. Eine Baulücke, da ist es auch klar definiert. Es ist ja ein freies Baugrundstück in einem Ortszusammenhang. Und wenn ich mich an die Regeln oder an die Bebauung rechts und links halte oder orientiere, dann bekomme ich in aller Regel auch die Genehmigung da. Im Außenbereich ist es wirklich schwierig bis hin zu, ja, manchmal
lange,
fast unmöglich.
Lange Geduld. Also da hat man einen Traum, den man dann erkämpfen muss im Genehmigungsverfahren. Vielleicht auch ein bisschen verständlich aus der Sicht der Stadt oder der Kommune. Also zusammenfassend, damit wir den Punkt nochmal erklären, wir haben drei verschiedene Arten von Baugrundstücken, die Baulücke, die Grundstücke mit Bebauungsplan, den sogenannten B-Plan und den Außenbereich mit Sonderregeln. Wir haben jetzt nochmal festgestellt, die Baulücke könnte relativ schnell gehen im Genehmigungsverfahren. Die Grundstücke mit dem B-Plan, da richten wir uns halt nach den Vorgaben. Meistens ist das ja das Stadtplanungsamt, Bauamt, ja, die das erschließen und letztendlich vorgeben, wie gebaut wird. Es ist ja auch logisch, kann ja nicht jeder bauen, Kraut und Rüben, wie er gerade denkt. Und den Außenbereich. Das wären also die drei unterschiedlichen Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen. Muss jeder für sich selber wissen, wenn er vor dem Grundstück steht, was da auf ihn zukommt. Und da bin ich genau bei der nächsten Frage, lieber Silvio. Was muss ich denn konkret als Käufer beachten, wenn ich nun so ein Grundstück finde ohne Bebauungsplan? Was mache ich denn dann?
Ja, also als erstes muss ich prüfen, ob das Grundstück erschlossen ist. Also handelt es sich um ein erschlossenes Baugrundstück im Innenbereich. Das merke ich in aller Regel, wenn ich eine Zufahrt habe, also wenn ich mal mit dem Auto bis ranfahren kann. Gell, dann
das wird schwierig.
Sonst wird es schon schwierig mit auch mit der Baumaßnahme später. Aber wenn die Straße davor entlang läuft, dann sind ja in der Straße in aller Regel auch die Medien schon verlegt, also zu den anderen Häusern. Und das erkenne ich ja einmal Entwässerung an den Schachtdeckeln in der Straße, Bewässerung oder Wasserleitung an den Abstellkappen, die da in der Straße oder im Gehweg sichtbar sind. Ja, und die andere Erschließung, Strom, Telekom, das sieht man in aller Regel auch, entweder oberirdisch oder unterirdisch. Auf jeden Fall, wenn man erkennt, dass die Leitungen dort schon anliegen vor dem Grundstück, dann handelt es sich um ein erschlossenes Baugrundstück. Die Leitungen müssen also noch nicht auf dem Grundstück liegen, weil die Hausanschlüsse zum Haus werden immer erst hergestellt, wenn das Haus gebaut ist. Also wenn es fertig ist, dann wird der Anschluss von der Hauptleitung ins Haus gelegt.
Also bei der Baulücke leuchtet mir das sofort ein. Da habe ich Nachbarn, die haben ja schon Gas, Wasser, Strom, wenn ich das so sagen kann. Und dann gehe ich mal von aus, dass ich mich dann nur noch anschließen muss zu meinem Baukörper hin. Also diese Kosten trage ich eh. Aber in dem Ort, in der Gemeinde oder in der Stadt liegen ja die Hauptleitungen, gehen ja schon an diesem besagten Grundstück vorbei.
Ja, genau, so ist es. Dann handelt es sich um ein erschlossenes Baugrundstück.
Genau, kann ich das noch irgendwo nachlesen?
Nachlesen kann man es, wenn man die Auskünfte bei den entsprechenden Versorgern beantragt. Habe ich gerade für ein Baugrundstück tatsächlich gemacht. In Erfurt ist es relativ einfach. Da habe ich einen Ansprechpartner, Stadtwerke. Dort kriege ich Auskunft über Strom, Gas, Wasser. Beim Entwässerungsbetrieb dann über die Entwässerung. Ja, und die Telekom schreibe ich direkt an für eine Leitungsauskunft, ob dort ja normale Telefonleitung Kupfer liegt oder ob gegebenenfalls schon Glasfaser verlegt ist, was ja für moderne oder für heutige Baugrundstücke auch ein wichtiger Aspekt ist.
Da sind ja die Behörden auch sehr schnell auskunftsbereit.
Ja, das geht.
Bereit, nicht auskunftsbereit, auskunftsbereit.
In ihrem Auskunftsbereich auch auskunftsbereit.
Genau. Also kriegt man schnell eine Aussage als derjenige, der das vorhat. Brauche ich da schon eine Legitimation? Könnte ja jeder dann fragen.
Was Nein, kann man als Käufer oder Kaufinteressent mit einem berechtigten Interesse, kann man die anschreiben und bekommt dann auch die Leitungsauskunft direkt zugeschickt. Ist natürlich auch mit kleinen Gebühren verbunden, aber die kann man dann ja tragen, um sicherzugehen, dass das Grundstück auch wirklich erschlossen ist.
Das kommen wir ja auf den Punkt Augen auf beim Grundstückskauf. Das sind Dinge, die man unbedingt vorher abklären sollte. Dann wäre für mich auch einfach, was die Versorgungsanleitung angeht, das Grundstück auf Bebauungsplan, Plan B, weil dann muss ja die Stadtplanungsamt auch Versorgungsleitungen eingeplant haben.
Ja, das ist tatsächlich so. In Baugebieten oder in neu erschlossenen Baugebieten sind die Leitungen meistens schon bis auf das Grundstück, also einen Meter ins Grundstück verlegt, und ich brauche dann nur noch die Verbindung herzustellen von dem vorhandenen Anschluss in meinen Hausanschlussraum. Auch, also da ist es auch relativ klar, wie in dem B-Plan-Gebiet generell, auch da, wie die Hausanschlüsse herzustellen sind.
Wo finde ich denn als Käufer erste Infos zu einem Grundstück? Gibt es Portale oder Anlaufstellen? Eben haben wir schon mal die Behörden angesprochen, die jetzt Gas, Wasser, Versorgung, Auskunft geben. Ich hatte auch mal das Tiefbauamt im Kopf, als es um Straßenbau geht, was da, manche Straße ist ja vielleicht doch noch nicht fertig. Das ist das eine, was ich direkt machen kann. Gibt es auch Portale, wo ich mich informieren kann?
Ja, also wenn ich ein Grundstück gefunden habe, kann ich ja als erstes mal bei Google Maps gucken, wo das liegt. Und dann kann ich in einem frei zugänglichen Thüringer Geoportal nachschauen, wie sind die Grenzen dieses Grundstücks, wie ist die Flurstücksnummer, und wenn ich tatsächlich mit meiner Maus auf die Flurstücksnummer klicke, dann kriege ich sogar alle Detailinfos zum Grundstück. Bodenrichtwert ist nochmal ein separates Portal, aber da gilt das Gleiche. Das kann ich auch als normaler Nutzer frei anwählen und kann mir dort diese Informationen schon mal einholen. Dann weiß ich, okay, Grundstücksgröße sind genau 896, Flur Nummer 6, Flurstück 356. Also dort habe ich die wichtigsten Infos zum Grundstück in dem Geoportal. Bei uns heißt es aktuell Thüringen Viewer.
Also jetzt haben wir sehr stark von Thüringen geredet, weil wir auch in Thüringen hier unterwegs sind. Ich habe aber auch Hörer aus anderen Bundesländern, über die ich mich auch mehr und mehr freue. Dort haben die einzelnen Bundesländer auch ihre entsprechenden Portale. Bei uns heißt es Boches, Thüringen. Weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bundesländern heißt. Es wäre schön für die Kommentare, wenn noch jemand reinschreibt, wie es in anderen Bundesländern heißt, wo man nachschauen kann. Was sind denn deiner Erfahrung nach die häufigsten Fehlannahmen von Käufern beim Grundstückskauf? Oder man sagt auch Glaubenssätze.
Ja, also die meisten denken, okay, wenn ich dorthin fahren kann, wie ich vorhin beschrieben habe, der Weg dahin führt, dann ist es auch ein erschlossenes Baugrundstück. Das muss ich natürlich erst prüfen. Wenn zum Beispiel keine Abwasserleitung dorthin geht oder von dort wegführt, dann, also sprich, der Abwasseranschluss fehlt oder auch nur mit erheblichen Schwierigkeiten herzustellen ist, dann ist es schon mal kein erschlossenes Baugrundstück und dann würde ich in diesem Fall auch keine Baugenehmigung bekommen.
Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfasse, was gilt für ein voll erschlossenes Baugrundstück? Das wird ja auch oft gefragt, auch wenn ich ein Grundstück verkauft habe. In letzter Zeit machst du das vermehrt du. Verweise ich immer gerne an dich, aber ich habe auch schon welche verkauft. Die Frage der Kaufinteressenten ist immer, ist das Grundstück voll erschlossen? Das heißt, wenn es voll erschlossen ist, fassen wir es nochmal zusammen, braucht es eine Zufahrt,
ja.
Medienanschlüsse,
ja.
Die Lage der Leitung, Strom, Wasser, Gas,
ja.
Nachweise der Kommune.
Nee, also es muss eine Baulücke im Innenbereich sein, also nach § 34 bebaubar, und es muss über alle Medienanschlüsse verfügen und die Zufahrt muss gegeben sein. Also dann ist es ein erschlossenes Baugrundstück. Wie vorhin gesagt, die Anschlüsse müssen noch nicht auf dem Grundstück liegen, aber sie müssen in der Straße oder in der Zuwegung davor vorhanden sein.
Kommt ja dann auch drauf an, wo das Haus dann steht, ob ich noch 10 Meter Leitung reinziehen muss oder ob ich genau an der Straße stehe. Das ist, glaube ich, auch jedem Bauherrn klar, dass das dann auf ihn zukommt. Aber was macht denn nun jemand, der sich ein teilerschlossenes Grundstück kaufen möchte und will da auch Planungssicherheit haben? Das geht ja auch letztendlich.
Na klar, man kann auch ein schönes Grundstück am Ortsrand, was noch nicht mit allen Medien versorgt ist, kaufen und kann die fehlende Erschließungsleitung dann dahin legen lassen. Das kann man selber organisieren. Man kann sich auch einen Erschließungsträger engagieren, der das für einen macht, weil, wie gesagt, erheblicher bürokratischer Aufwand.
Ist das dann eine Tiefbaufirma?
Ja, Erschließungsträger machen in aller Regel Firmen, die sich mit sowas auskennen, die entsprechende Kontakte zu den Behördenämtern haben. Zum Beispiel Wasser-Abwasser-Zweckverband, da gibt es ganz genaue Auflagen, was für Leitung, welche Dimensionen etc. Also da sollte man sich schon an Profis wenden, die einem dann sagen können, oder beziehungsweise im ersten Schritt an die Ämter wenden. Jetzt nehmen wir mal an, die Schmutzwasserleitung ist noch nicht da, dann würde ich mich an den zuständigen Wasser-Abwasser-Zweckverband wenden und fragen, ist es möglich, dort diesen Abwasseranschluss herzustellen? Wenn ja, mit welchen Kosten muss ich rechnen? Manchmal können die das selber kalkulieren oder sie sagen halt, nee, ist in unserem Plan nicht vorgesehen, aber wenn Sie das machen wollen, wenden Sie sich an die oder die Firma, die kann Ihnen dann ein Angebot dazu erstellen.
Was sind die Risiken, wenn ich ein teilerschlossenes Grundstück kaufe?
Ja, die Risiken sind, nehmen wir wieder mal den Abwasseranschluss, dass es nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen. Ich sag mal, Abwasser braucht ja ein gewisses Gefälle. Gibt es Besonderheiten dann sogar mit Hebeanlagen oder Druckleitungen? Aber das sind, wie gesagt, spezielle Sachen, die dann auch immer mit erheblichen Kosten verbunden sind. Und da muss ich abwägen, ob der Grundstückskaufpreis plus die fehlende Erschließung den dann zustande kommenden Gesamtpreis auch wirklich wert sind oder gerechtfertigt ist und es mir das wert ist.
Der Gedanke kam mir gerade, dass ich als Verkäufer, der da glaubt, ein schönes Grundstück zu haben, das natürlich in seine Bewertung, in seinen Geist, was er dafür erzielen kann, an Geld beachten soll. Denn teilerschlossenes Grundstück macht natürlich logischerweise, da zählen wir jetzt nichts Neues, dem neuen Bauherrn auch entsprechenden Aufwand. Wenn der Käufer jetzt sagt, ich möchte diesen Aufwand betreiben, irgendwann kommt der Punkt, will derjenige ja das Grundstück kaufen. Wie sicher kann er sich denn alles bestätigen lassen? Abwasser wird funktionieren, das wird funktionieren. Hat er das schriftlich oder kauft er das Grundstück und stellt dann fest, nee, geht doch nicht?
Na, das sollte man sich vorher wirklich absichern. Als erstes würde ich mir, wenn das Grundstück von der Lage und der Beschaffenheit wirklich meinen Vorstellungen entspricht, würde ich mir das reservieren lassen. Mit einem Vertrag mit dem Verkäufer, Eigentümer, der kann es ja in aller Regel auch nur verkaufen, wenn man dort bebauen kann. Ansonsten ist es kein Baugrundstück, ansonsten ist es Garten oder Grünland und zu einem wesentlich geringeren Preis. Wenn der Verkäufer fair ist, dann ja holt man Angebote ein, zeigt ihm auf, okay, die Erschließung, die jetzt fehlt, kostet so und so viel, mal den normalen Grundstückspreis, ergibt einen Gesamtpreis und der muss dann auch marktüblich sein, sonst macht es keinen Sinn. Der Verkäufer kriegt es nicht los, der Käufer springt ab, weil er sagt, nee, in der Summe ist mir das einfach zu viel und vor allem der Aufwand und das Risiko, das dranhängt, das ist es mir nicht wert. Gell?
Gibt es dann Möglichkeit, da springe ich jetzt ein bisschen vor, im Kaufvertrag sowas zu regeln, wenn dann doch eine Unsicherheit eintritt?
Ja, Notar wird das in jedem Fall in den Kaufvertrag schreiben. Dort steht dann, es ist ein teilerschlossenes Grundstück mit anliegenden Medien, Wasser, Strom, ja, ich sag mal Telekom. Die fehlende Abwasserleitung wird durch den Käufer noch auf seine Kosten hergestellt, etc. Also so in etwa wird das dann formuliert, also genau definiert, was dort noch fehlt und wer dafür verantwortlich ist. Da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch zu dem Punkt Vermessung. Das ist auch so ein Thema, wo man definieren muss, okay, wer übernimmt die Vermessung oder die Grundstücksteilung gegebenenfalls. Ja, was verkaufe ich tatsächlich?
Das Risiko des Verkäufers wäre dann, er verkauft ein teilerschlossenes Grundstück, es steht alles im Notarvertrag drinne. Jetzt kommt der Käufer und sagt, ist nicht aufgegangen. Kann er dann auf eine Rückabwicklung gehen?
Also auch das, ich habe den Fall schon einige Male praktiziert, dass man sagt, okay, es ist so geplant. Wir haben auch Angebote und Genehmigungen vorliegen. Aber man kann sich natürlich nie hundertprozentig sicher sein. Und der Käufer möchte natürlich keine grüne Wiese für den normalen Grundstückspreis kaufen. Ja. Deswegen macht man dort in aller Regel ein Rücktrittsrecht in den Notarvertrag. Wir haben das oftmals für ein Jahr definiert, damit man ausreichend Zeit hat, entsprechende Genehmigungen und auch Abstimmungen mit den Erschließungsträgern oder mit den Versorgungsträgern beizuführen und dann auch die Erschließung umzusetzen. Gell? Also diesen Fall hatten wir schon mehrfach. Bis jetzt hat das immer funktioniert und wir mussten nicht von dem Rücktrittsrecht Gebrauch machen.
Ja, ich kenne es auch nicht, aber kann passieren.
Ist aber schon wieder ein diffiziles Thema, was man vorher genau kommunizieren muss zwischen Käufer und Verkäufer und auch mit dem Notar, damit beide Seiten einfach abgesichert sind.
Also soll sich der Verkäufer nicht ganz so sicher sein, das Geld noch ein bisschen aufheben. Wir können aber auch beruhigend sagen, wenn wir das begleiten, du begleitest ja auch so einen Verkauf, sichern wir das so ab, dass der Verkäufer nachts noch schlafen kann und sein Geld vielleicht, weiß ich nicht, auf einer Weltreise ausgibt, wie auch immer. Aber nochmal, ich komme ja zu unserem Thema Augen auf beim Grundstückskauf. Es gibt halt diese Fallstricke, auf die wir achten müssen. Jetzt kommt noch ein weiteres spannendes Thema, lieber Silvio, die Eigentumsverhältnisse. Worauf sollte ich denn achten? Gibt es Unterschiede beim Grundstücksverkauf zum normalen Bestandshaus? Ich sehe keine. Siehst du beim Grundstückskauf noch irgendeine Sache, was den Eigentümer betrifft?
Besonderheiten im Grundbuch selbst eher nicht. Also dort muss man einfach schauen, sind Belastungen im Grundbuch drin?
Ja, bleiben wir nochmal bei den Eigentümern. Das ist einfach normal. Einer ist der Eigentümer.
Entweder ist einer Eigentümer oder ich habe eine Eigentümergemeinschaft oder
auch
vielleicht
die Kommune,
auch eine Erbengemeinschaft. Genau. Grundstücke werden zum Beispiel auch von Erfurt teilweise ausgeschrieben. Dann ist die Stadt Erfurt als Eigentümer drin. Auch da gibt es gewisse Regeln. Ich glaube, die versteigern die Grundstücke hier, die guten Baugrundstücke, immer im Geburtsverfahren.
Das machen die wahrscheinlich in anderen Städten in Deutschland genauso.
Ja, die gefragten Lagen werden oftmals auch über solche Verfahren.
Auch schon erlebt.
Aber ansonsten zu den Eigentumsverhältnissen gibt es in aller Regel jetzt keine Besonderheiten gegenüber Bestandsimmobilien.
Was ich jetzt rausheben wollte, war gerade diese Kommune, die verkauft mit Versteigerung. Also es ist nochmal eine Möglichkeit, auch an einen Eigentümer, der Verkauf zu kommen. Jetzt kommen wir das, was du eben, wo ich dich leicht ausgebremst habe. Worauf sollte ich achten im Grundbuch selbst? Da fällt mir ja sofort das Wege- und Leitungsrecht ein. Was sollen wir beachten, wenn wir das Grundbuch bekommen beim Grundstückskauf?
Ja, also ich habe mir ja vorher die Leitungsauskünfte schon eingeholt und dann weiß ich schon, sind dort vorhandene Leitungen, Versorgungsleiten eventuell für andere Grundstücke, die dort über das Grundstück laufen. Wenn das nicht der Fall ist, dann dürften auch im Grundbuch keine Leitungs- oder Wegerechte drin sein. Also eine normale Baulücke, dort geht ja kein Weg drüber oder führt auch keine Leitung drüber.
Aber ich denke jetzt an das Grundstück, was mir gefällt und hat keinen Weg. Dann könnte es doch sein, dass es ein Wegerecht über den Nachbarn gibt.
Ja, genau. Dann könnte es sein, dass die Zuwegung zu meinem schönen Baugrundstück,
was ich so gerne bebauen möchte,
gerne haben möchte, über ein Nachbargrundstück verläuft. Und da muss ich natürlich genau gucken, was ist es für ein Wegerecht? Darf ich dort mit nur ein Geh- und Fahrrecht mit Pkw oder darf ich dort mit LKWs bis 40 Tonnen drüber fahren, damit ich mein Haus bauen kann?
Gerade ein Beispiel. Entschuldige, da war das Wegerecht so geklärt, dass kein Baufahrzeug darüber fahren kann. Das
ja,
stand aber auch im Grundbuch.
Ja, also ich habe ein hinterliegendes Baugrundstück, was sozusagen nur über eine Zufahrtsstraße zu erreichen ist. Das Wegerecht war begrenzt bis 7,5 Tonnen. Da kann ich also mit einem kleinen LKW noch hinfahren. Müsste ich mein ganzes Haus mit kleinen LKWs und kleinen Maschinen bauen. Das ist ein bisschen schwierig und aufwendig. Kostet letztendlich mehr Geld. Aber für solche Fälle kann man entweder Sonderregelungen mit den entsprechenden Eigentümern treffen, dass für die Bauphase, für ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, das im Prinzip außer Kraft gesetzt wird. Oder ich kann eine Baustraße dorthin bauen, die speziell für die Baumaßnahme dann dient und die im Nachgang wieder zurückgebaut wird, sodass das Nachbargrundstück oder der Weg oder die Zufahrt dann wieder in den ursprünglichen Zustand hergestellt wird. Ich kann es auch mit Stahlplatten sichern. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Letztendlich sind es erschwerte Bedingungen, die auch wieder beim Grundstückskauf berücksichtigt werden müssen.
Aber wer baut denn dann die Baustraße? Muss da der Eigentümer, der verkauft, noch dafür sorgen? Oder sagt der Käufer, ich nehme das in Kauf, um letztendlich dann das Grundstück zu erreichen mit meinen Baufahrzeugen?
Also die Eigentümer verkaufen in aller Regel das Grundstück so, wie es steht und liegt.
Ist denen egal.
Ohne irgendwelche Verpflichtungen, ohne irgendwelchen Aufwand. In aller Regel wollen die keinen Euro ausgeben.
Verständlicherweise.
Manchmal verkaufen es auch größere Flächen und wollen möglichst die ganze Fläche verkaufen, egal ob da nur ein oder zwei oder drei Baugrundstücke drauf passen. Also der Verkäufer will in aller Regel damit nichts zu tun haben. Und man muss als Käufer einfach überlegen, bin ich bereit, den Aufwand in Kauf zu nehmen, dort eine Baustraße reinzubauen, damit ich vielleicht das hinterliegende Grundstück bebauen kann. Oder auch die Grundstücke aufzuteilen. Da kam oftmals die Frage bei größeren Grundstücken, kann man die nicht teilen? Kann man da nicht zwei Bauplätze draus machen? Das scheitert oftmals eben an genannter Zufahrt oder eben auch an der Grundstücksbreite. Manchmal sind die Grundstücke vorne nur 18 Meter breit, also da passt genau ein Haus hin. Und 100 Meter tief, gell, sind zwar große Baugrundstücke, in aller Regel habe ich dann aber trotzdem nur einen Bauplatz an der Straße vorne.
Also ganz wichtig sind wirklich diese Wege- und Leitungsrechte. Manchmal gibt es aus Urzeiten, habe ich jetzt gerade ein Haus im Verkauf in Erfurt, da ist nebendran ein Weg und tatsächlich führt der Weg über ein anderes Grundstück noch zusätzlich auf das Grundstück. Aber dem Nachbarn hat es nicht so recht gefallen und dann waren die Leute, die das verkaufen, der Meinung, ach, wir brauchen es nicht. Aber der neue Käufer sagt, oh, das ist ja spannend, das würde ich gerne wieder nutzen. Dann ist es so, dann steht es im Grundbuch und dann kaufe ich das Ganze letztendlich mit.
Ja, ich kaufe dann das Wegerecht, was für dieses Grundstück eingetragen ist, gegebenenfalls auf einem anderen Grundstück oder einem anderen Grundbuch. Das würde ich dann als Käufer mitkaufen. Und deswegen muss ich mich wirklich über den Inhalt des Grundbuches und entsprechende Leitungs- und Wegerechte genau informieren, die für mein Grundstück zutreffen oder mein Grundstück betreffen.
Wege und Leitungsrechte haben wir jetzt hinreichend besprochen. Im Grundbuch steht noch sowas wie Altlasten.
Ja, Altlasten.
Umweltauflagen.
Das steht nicht im Grundbuch, sondern das.
Im Baulastenverzeichnis.
Ja, genau. Das muss ich mir bei der Kommune anfordern oder Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Das kann ich beim Bauamt einholen.
Machen wir zu jeder Immobilie.
Richtig. Wir machen das generell, weil beim Notar spätestens die Frage kommt, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Und wir können dann immer sagen, jawohl, ist hier, liegt vor. Es gibt keine eingetragenen Baulasten. Also sozusagen auch keine Einschränkungen beim Hausbau.
Also wir unterscheiden. Im Grundbuch steht das Wege- und Leitungsrecht. Wenn wir jetzt nur auf dieses Thema eingehen, steht natürlich auch noch viel mehr drin. In Abteilung 2.
Und 3, ja.
Und 3. Und die Altlasten, ob da Kontaminierung, was weiß ich, ein Benzintank vergraben ist oder Altöl eingelassen wurde, gerade in der DDR, wo früher Kasernen waren, ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich da erkundigt. Dann unbedingt das Baulastenverzeichnis für diese Umweltproblematik.
Stopp, das sind drei Paar Schuhe, also Grunddienstbarkeiten im Grundbuch.
Ja.
Baulastenverzeichnis ist beim Bauamt.
Und dann haben wir noch das Umweltamt.
Altlastenkataster oder Verzeichnis beim Umweltamt.
Richtig.
Also diese drei Auskünfte muss ich separat einholen.
Fällt mir jetzt auch wieder ein, bei einem Mehrfamilienhaus war eine Fleischerei. Da geht's dann um diesen Fettabscheider.
Ja.
Und da habe ich dann die Auskunft des Umweltamtes noch gebraucht.
Ja, also tatsächlich, wenn der Verdacht besteht, dass dort früher, ich sag mal, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit entsprechenden Maschinen oder auch, ich sag mal, Viehställe, das ist auch Kontaminierung im Boden, die man ja vorher beseitigen muss, bevor man ein neues Haus baut, oder irgendwelche anderen gewerblichen Sachen dort auf dem Grundstück betrieben worden sind. Kann ja schon viele Jahre zurückliegen, 50, 100 Jahre. Ja. Aber aus dem Altlastenkataster erkenne ich das. In den Bereichen hier Sachsen-Anhalt gibt es auch dieses für Kampfmittel-Kataster, wo man nachschauen kann, okay, ist diese Fläche, ich sag mal, belastet oder besteht dort die Möglichkeit, dass dort solche Sachen vorzufinden sind? Also solche Auskünfte holt man immer beim Umweltamt ein.
Aber damit unsere Käufer das alles nicht vergessen, gibt es ja auch solche Makler wie dich, die das dann organisieren oder ich mich eingeschlossen, wirklich alles abklären. Man kann gar nicht so viel hindenken, wo es hinführen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass man eine Baumaßnahme beginnen will und irgendwie schon bei den ersten Grabungen heißt es, um Gottes Willen geht alles gar nicht. Aber das hat ja dann auch letztendlich mit der Baugenehmigung was zu tun. Die würde man ja nicht bekommen, wenn das nicht abgeklärt ist.
Richtig, da sind wir gerade beim Denkmalamt in Erfurt auch. Nicht
meine Freunde geworden.
Nicht unerheblich. Kann ja sein, dass dort Flächendenkmäler, dass dort alte Siedlungen etc. Also auch das wird immer mit geprüft, ob in diesem Bereich schon mal sowas vorgekommen ist oder gefunden wurde. Letztendlich ist das Denkmalamt bei jeder Erdbewegung, bei jeden Erdarbeiten immer mit im Boot, weil es ja immer sein kann, dass man dort was findet und man einfach die Belange berücksichtigen muss beim Bauen.
Nur so viele Risiken, die da stehen, wenn ich das jetzt so höre, Umwelt, Altlast, Baulast, Denkmalamt, alles, was da unter der Erde passieren kann, nimmt mir das jetzt nicht ein bisschen den Mut, ein Grundstück zu kaufen?
Nein, muss es ja nicht.
Das haben ja nun schon Millionen gebaut.
Also. Ja, genau. Also innerorts kann man auch einfach die Nachbarn fragen. Die wissen das ja in aller Regel, was gegebenenfalls dort auftreten könnte, weil die haben ja schon gebaut oder wissen es vielleicht auch von den Eltern und Großeltern. In Baugebieten, also in neu erschlossenen Baugebieten, da ist das auch alles ausgeschlossen, weil das der Erschließungsträger vorher alles absichern muss und auch entsprechend ein Passus dann im Notarvertrag steht, dass er für solche Sachen aufkommt, sollte da was passieren. Ich habe zum Beispiel in Gotha ein altes Kasernengelände, da sind auch Baugrundstücke hingekommen und da hat man das Thema auch von älteren Gebäuden, Kellern, die da noch im Erdreich waren, aber der Erschließungsträger musste dann dafür aufkommen.
Okay, also das haben wir jetzt mal verdaut. Wie gesagt, erkundigen, jemand Kompetentes dazu nehmen, ehe es losgeht und viel abklären vor dem Kauf. Hast du, Silvio, schon mal erlebt, dass ein Grundstück, was mir so total gefällt, wenn ich sonntags spazieren gehe und sehe, denk, da baue ich gerne hin, das müsste gehen. Und dann stelle ich fest, es geht gar nicht zu bebauen.
Ich sag sonst immer, geht nicht, gibt's nicht. Aber,
das ist eigentlich dein Motto, ich kenne dich ja schon.
Aber es gibt tatsächlich welche, wo es im ersten Anlauf nicht geht. Wir sind gerade dabei, eins zu erschließen, was wir über 10 Jahre schon im Auge hatten. Jetzt geht es tatsächlich, weil die Gemeinde es im letzten Flächennutzungsplan in den bebaubaren Bereich aufgenommen hat, es sozusagen als Bauerwartungsland ausgewiesen hat. Und jetzt geht's, also jetzt bekommen wir die Genehmigung und haben da tatsächlich auch schon 2 Käufer dafür gefunden. Also das hat lange gedauert. Ja, geht nicht, gibt's. Natürlich kann ich nicht irgendwo im Wald oder wobei selbst das geht, haben wir auch schon gemacht für forstwirtschaftliche Betriebe. Die können auch in entsprechenden Bereichen im Wald da
dann
zumindest.
Dann ist es ja auch begründet.
Dann ist es ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich, so wie ich es vorhin beschrieben habe.
Genau. Also was verhindern könnte sein Trinkwasserschutzgebiet?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, gerade hier im Umland von Erfurt. Jetzt nehmen wir mal Möbisburg als prädestinierten Ort. Dort ist der gesamte Ort Trinkwasserschutzzone und es gibt die Genehmigung nur mit einer zusätzlichen Genehmigung vom Umweltamt, also mit einer Ausnahmegenehmigung von den Beschränkungen der Trinkwasserschutzzone.
Überschwemmungsgebiet?
Auch das, Bischleben ist zum Beispiel Überschwemmungsgebiet, da muss man auch gewisse Regeln einhalten bzw. Auflagen erfüllen, damit man dort die Baugenehmigung bekommt.
Oder eine Streuobstwiese, denke ich an die Fahnerhöhen.
Eine Streuobstwiese ist, selbst wenn sie im Umweltkataster nicht als solche deklariert ist, ist mittlerweile ein Ausschlusskriterium. Also
so schlimm.
So schlimm. Das ist No-Go. Also da kann man tatsächlich nicht bauen.
Okay, fasse ich zusammen. Trinkwasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet, Streuobstwiese, kann man gut hoffen, aber wird sich nicht erfüllen.
Ja, da ist es äußerst schwierig, beziehungsweise bei der Streuobstwiese unmöglich.
Haben wir den Block jetzt auch behandelt? Komme ich zum nächsten. Lage und Ausrichtung. Wie wichtig ist denn die Himmelsrichtung? Können wir kurz und knapp erklären, wie wichtig ist die Himmelsrichtung oder die Form eines Grundstückes?
Ja, wir sagen mal Zuschnitt. Optimal ist 2:3. Also das wäre das optimale Baugrundstück von der Größe oder vom Zuschnitt. Und die Himmelsausrichtung ist für die meisten natürlich auch ein wichtiges Kriterium. Also im Idealfall ist auf der Gartenseite Süden oder zumindest Westen, Südwesten, das wäre das ideale Baugrundstück oder die ideale Himmelsausrichtung. Aber manche mögen das gar nicht unbedingt, dass die Südseite auf der Terrassenseite oder im Garten ist.
Ja, die wollen im Schatten nachmittags
sitzen. Die wollen im Sommer eben nicht in der prallen Sonne sitzen, sondern nachmittags eher im Schatten. Die mögen eher die Sonne auf der Ostseite, also auf der Frühstücksterrasse. Also das muss ich für mich selber entscheiden und schauen, ob es das Grundstück hergibt.
Okay, die Grundstücksbreite hast du eben schon mal genannt.
Mindestens. Ja, es gibt so Mindestbreiten, weil ich nach Baurecht natürlich immer diese 3 Meter Abstandsfläche einhalten
muss. Zum Nachbarn.
Zum Nachbarn. Und wenn ich 2 mal 3 habe ich 6 Meter Abstandsfläche. Und wenn mein Haus 10 Meter breit sein soll, dann muss das Grundstück schon mal Minimum 16 Meter Breite haben an der Vorderseite, also an der bebaubaren Seite.
Die Garage darf aber an der Grenze stehen.
Ja, genau. Garage ist oder Carport sind Ausnahmeregelungen. Die dürfen direkt an die Grundstücksgrenze.
Wie viel Abstand muss ich mit der Garage einhalten? 42 Zentimeter?
Null.
Ich kann direkt auf die Grenze.
Ich kann eine Fertigteilgarage direkt an die Grenze setzen. Wenn sie einen Dachüberstand hat, muss natürlich der Dachüberstand an der Grenze aufhören.
Also ich kann da direkt abschließen. Wie kann ich denn herausfinden, was mit dem Grundwasser oder der Bodenbeschaffenheit ist?
Ja, solche Sachen werden über ein Baugrundgutachten geprüft. Das macht oftmals die Hausbaufirma oder man lässt es einfach im Vorfeld schon machen, damit man die entsprechenden Maßnahmen rauskriegt, die für die Gründung notwendig sind. Ich sage jetzt einfach mal, wenn der Grundwasserstand relativ niedrig ist, also nur 80 Zentimeter oder 1 Meter, dann habe ich schon mal bei einem Kellerbau ein Problem. Oder wenn dort 1 Meter Mutterboden obendrauf ist, wo ich ja nicht reinbauen kann, den muss ich komplett abtragen auf der ganzen Baufläche und logischerweise das wieder auffüllen. Ja, das sind solche Sachen oder die gängigsten Themen Baugrund, die ich vorher natürlich abklären muss, weil es am Ende ja immer um Kostenaufwand geht und ich möchte ja meine Baukosten so genau wie möglich kalkulieren und deswegen lasse ich vorher ein Baugrundgutachten machen.
Da bin ich aber dann, wie eben genannt, bei meinem Tiefbauamt der Gemeinde, die mir das sagen können oder der Stadt.
Na, das Baugrundgutachten macht ein geotechnisches Labor oder eine Baugrundfirma. In Erfurt haben wir, glaube ich, 3 oder 4, die das machen. Das muss ich dort anfragen und die machen das nach meinen Vorgaben.
Aber es gibt ja dann auch schon, wenn ich so ein Grundstück suche, da weiß ich, aha, hier war schon immer was mit Hochwasser oder hier habe ich, oder man sieht schon an den Häusern, die haben alle keinen Keller, die arbeiten ab Bodenplatte, dann wollen die wahrscheinlich nicht nur aus Kostengründen nicht in die Tiefe, sondern weil es einfach nicht geht. Aber auch da vorher rechtzeitig Erkundigungen einziehen und sich das bestätigen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt wieder der Punkt Nachbarn fragen. Die wissen das ja. Wenn dort Grundwasser bei 80 Zentimeter oder Meter ist, dann baue ich in aller Regel keinen Keller. Wenn nicht unbedingt notwendig ist, ist zwar auch möglich, aber der muss dann gegen entsprechendes drückendes Wasser geschützt werden und kostet entsprechend.
Jetzt bin ich so weit, dass ich das Grundstück kaufen will. Ich habe alles abgeklärt. Bin kurz vor dem Notartermin. Ich kaufe jetzt von jemandem, der hat 6000 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter ab. Wie mache ich das jetzt mit der Vermessung? Brauche ich das vorm Notar? Wer bezahlt das? Oder ziehe ich einen Strich auf meiner Liegenschaftskarte und sage bis dahin und der Vermesser kommt später? Also jetzt nochmal kurz und knapp der Punkt Vermessung. Und ja, wer bezahlt die Vermessung?
Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Man einigt sich mit dem Verkäufer, macht einen Strich auf die Liegenschaftskarte an der Stelle, wo die neue Grundstücksgrenze sein soll. Und ich kaufe eine noch zu vermessende Teilfläche.
Steht also dann im Notarvertrag.
Genau, ein Teilstück, was ich genau definieren muss. Also entweder genau bis dahin. Und mein Grundstückskaufpreis ist halt ein Pauschalpreis für die Fläche, egal ob das 1.950 oder 1.050 sind. Oder ich sage, okay, wir vermessen das vorher und sagen, also zumindest flächenmäßig, kann man ja auch sogar mit dem Zollstock oder mit dem Bandmaß machen, und sagen, okay, es sind circa 1.000 Quadratmeter bis dahin. Und man
sieht dann entsprechende Punkte, ist ein Baum oder
genau, Lichtmast. Ja, oftmals sind ja auch Grenzpunkte, alte Grenzpunkte auf der Strecke vorhanden. Und es gibt ja auch oftmals an den Gärten entsprechend, wo die Zäune rechts und links sind. Dann orientiert man sich einfach da und sagt, okay, bis dahin soll das neue Baugrundstück gehen. Der Rest ist Gartenfläche, den will ich nicht mitkaufen. Und dann kaufe ich eine noch zu vermessende Teilfläche, lasse das Grundstück im Nachgang vermessen, weil die Vermessung und die Eintragung dauert natürlich eine ganze Zeit und ich will ja als Grundstückskäufer nicht so lange warten.
Okay, ja. Also kann ich das nach dem Notarvertrag regeln? Und dann ist für mich die Frage beantwortet, dann bezahlt die Vermessung auch der Käufer.
Jein.
War zu einfach.
Also ja, das wäre zu einfach gewesen. Der Verkäufer will ja sozusagen nur eine Teilfläche verkaufen.
Ah, ja.
Also ist er ja eigentlich in der Pflicht, das Grundstück zu teilen. Man muss aber sich ja erst mit dem Käufer einigen. Also erst, ich kann ja erst genau definieren, wie viel ich verkaufe, wenn ich einen Käufer habe, der mir genau sagt, okay, bis dahin nehme ich das Grundstück oder ich möchte eben nur 1.000 Quadratmeter. Man kann die Vermessungskosten auch teilen, 50-50, das wäre eine gängige Regel. Aber eigentlich verantwortlich für die Grundstücksteilung ist der Eigentümer, Verkäufer, weil er ja auch ja als Eigentümer im Grundbuch steht und nur er die Vermessung oder Grundstücksteilung beauftragen kann.
Okay, ist logisch eigentlich.
Logisch.
Kannst du was zu den Kosten sagen? Wonach richten sich die? Das muss ein öffentlich bestellter Vermesser sein?
Ja, genau. Diese Grundstücksteilung oder die neue Grenze wird ja dann ins Kataster übernommen. Also das macht dann ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur. Da werden auch die Nachbarn alle beteiligt, weil ja an den Grenzen irgendwo die neuen Grenzpunkte hergestellt werden und die Nachbarn werden da genau mit beteiligt. Da gibt es ein Prozedere, deswegen dauert das ja so lange. Ja, die Kosten, wie gesagt, übernimmt der Eigentümer.
Ja, ungefähr wie viel? Wonach richtet sich nach dem Verkaufswert?
Ja, genau. Das richtet sich nicht nach dem Verkaufswert, sondern nach dem Bodenrichtwert des Gesamtgrundstücks und nach der Gesamtfläche. Also jetzt sagen wir mal, wir haben 6.000 Quadratmeter Grundstück und ich kaufe nur 1.000. Dann richten sich die Vermessungskosten aber nach den 6.000 Quadratmeter und der Anzahl der Grenzpunkte, die ich dann tatsächlich neu herstellen muss.
Also wenn ich einen hohen Bodenrichtwert habe,
und eine große Fläche, dann kommen entsprechend hohe Vermessungskosten.
Aber dann haben die Vermesser ja ihre Honorartabellen.
Ja, also da gibt es eine Honorartabelle, da kann auch kein Vermesser eigene Gebühren irgendwo festsetzen, sondern die sind bei allen gleich, sind genau definiert. Bis 5.000 Quadratmeter gilt eine Kostenstaffel, dann über 5.000 bis 10.000 wieder die nächste.
Ähnlich wie beim Anwalt.
Ja.
Streitwert.
Also ja, genau. Ich sag mal, bei einer Grundstücksteilung bin ich in aller Regel so mit 5.000, 6.000, 7.000 Euro dabei, was an Kosten anfällt, bis eine neue Teilfläche daraus gemessen ist.
Das muss ich schon dann noch mit einplanen.
Muss ich mit einplanen oder ja, am Ende.
Es geht ja nicht anders.
Ja.
Gibt's ja keine Möglichkeit. Ja, dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Sehr angenehm abgearbeitet. Wir haben unsere ganzen Punkte, die rechtliche, baulichen Fallstricke, die Erschließung, die Infrastruktur, die Recherchemöglichkeiten, Lage und Ausrichtung bis hin zur Vermessung. Silvio, hättest du ein Fazit, vielleicht Tipps für unsere Hörer, was dir jetzt noch so erscheint, was du glaubst, noch mitgeben zu wollen?
Ja, ich denke, jeder Bauherr oder Interessent kann sich natürlich in den Immobilienportalen informieren über Baugrundstücke. Die richtig guten Baugrundstücke, die gibt's aber eigentlich eher so in den Netzwerken und im Bekannten- und Verwandtenkreis. Da muss man einfach Augen und Ohren offen halten. Aber wenn ich tatsächlich erwäge, eines zu kaufen, dann sollte ich mir einen Fachmann zumindest mit zu Rate ziehen, weil das Thema einfach so komplex ist, wie wir ja gerade jetzt an den verschiedenen Beispielen auch erklärt haben, um sicher zu sein und entsprechend auch mein Bauvorhaben, was ja nicht nur das Grundstück betrifft, sondern ich möchte das Haus da drauf bauen und um da sicher zu sein, dass meine Investition auch wirklich ja Bestand hat.
Dass ich keinen Fehlkauf
mache. Dass ich keinen Fehlkauf mache, würde ich mir an der Stelle immer einen Fachmann zu Rate holen.
Kann ich auch nur empfehlen, was wären Fachmänner?
Ja, Vermesser sind auf jeden Fall Immobilienmakler wie wir, die vielleicht auch mit Grundstücken ein bisschen mehr zu tun haben. Erschließungsträger im Falle von Baugebieten, Kommunen, Liegenschaftsämter. Auch da gibt es Infos. Aber wenn man zum Beispiel Erfurt nimmt, ich glaube, die haben so viele Anfragen, die können das gar nicht alles abarbeiten, was da an Bauinteressenten aktuell.
Also ich als Maklerin bin auch dankbar, bin ja auch nicht als Baugrundstück-Fachexperte ausgebildet, aber man nimmt sich natürlich viel Wissen an, schöpft viele Erfahrungen. Aber ich bin dann auch froh, in so einem Netzwerk zu arbeiten wie mit dir, weil wenn ich Fragen zum Grundstück habe, frage ich immer dich. Und ich bin auch froh, dass wir einen Vermesser in unserer Runde haben, einen sehr gut bekannten. Und auch gerade, wenn es um Preise und Geld geht für ein Baugrundstück und die Eigentümer oft sagen, ja, aber ich habe einen Bodenrichtwert von 350 Euro pro Quadratmeter und hinten ist ein großer Garten dran, der ist nicht bebaubar, da kommen wir schon preislich ins Schleudern. Da sind auch Vermessungsexperten super geschult, wo man dann auch sagen kann, schau noch mal hin oder lässt sich's doch bebauen. Da bin ich immer froh, wenn ich nachfragen darf. Ja, ich denke mal, wir haben alles soweit angerissen. Mehr Fragen beantworten wir natürlich immer wieder gerne. Wir freuen uns auf ein Feedback, auch auf Kommentare. Uns erreicht man immer. Ich danke dir sehr, Silvio, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier in mein Podcast-Studio zu kommen, in mein kleines, und hast uns einen sehr schönen Einblick gegeben. Auch wenn es jetzt sehr auf Thüringen und Erfurt sich bezogen hat, gilt ja die Gesetzmäßigkeit in ganz Deutschland. Und jeder weiß vielleicht mit unseren Hinweisen, was anzufangen. Ja, ich danke dir und freue mich auf viele Zuhörer und wiederhole nochmal das Thema Augen auf beim Grundstückskauf. Eure Elvira Diebold, Immobilienmaklerin mit Herz.